Hallo, liebe Zuschauer, hallo Helmut, hallo, liebe Interviewer mit mir zusammen, nämlich Martha, Yvonne und Wolfgang. Hallo alle zusammen.
Hallo. Oh.
Hallo.
Helmut, ich habe meine erste Frage. Du bist ja in Thailand und Thailand ist ein buddhistisches Land. Und bei Buddhismus denkt man ja auch an meditierende Mönche. Wie ist es für dich? Meditierst du auch noch so formell, dass du dich hinsetzt zur Meditation? Oder würdest du sagen, dein ganzes Leben ist Meditation oder hast du gar nichts mehr damit am Hut?
Das ist eine gute Frage. Nein, also so formelle Meditation kenne ich nicht. Ob ich jetzt ständig in Meditation bin, weiß ich auch nicht. Es ist einfach nur sein. Es ist gegenwärtig sein. Ist alles, in dem alles auftaucht, alles wieder vergeht. Ich bemühe mich nicht um irgendetwas, keine Absicht. Es ist einfach so ein Einfachsein.
Wenn du
Und
sie.
aus diesem Einfachsein geschieht so ein Schauen und Berührtsein mit dem, was erlebt wird, was gesehen wird, was gefühlt wird oder was getan werden soll, scheinbar.
Vielleicht erinnerst du dich an früher, da hast du vielleicht meditiert, also so in dem Sinne von nach innen zu schauen. Fühlst du dich jetzt auch irgendwie nach innen ausgerichtet oder? Ist das nicht nötig, oder?
Es ist einfach immer nur eigentlich eine Innenschau gegeben. Und aus dem Inneren das Äußere zu sehen. Aber das Äußere ist die Peripherie. Das Zentrum ist innen. So würde ich das beschreiben. Und so
Und
kann ich es. Und ich sehe, dass im Außen ist alles Traum. Das, was im Inneren ist, ist wirklich.
ja, von innen schaust du irgendwie dann von innen nach außen oder wie? Und
Das ist kein visueller Akt, den ich da vollziehe, sondern es ist einfach ein fließendes ist ein Bewusstseinszustand, wenn man so will. Aus dem heraus immer aus dem diesem fließenden Sein, diese Bewegung, was dann in dieser Welt, in dieser scheinbaren Welt des Lebensraums dann gerade so sich vollzieht. Und da ist auch ein Einssein mit dem, aus diesem, da ist dieser innere Kern, wenn man so will, diese Worte sind ja eigentlich auch wieder nur Worte, aber dieser innere Kern, der dann so eins ist mit dem, was im Außen erlebt wird. Ein Vogel fliegt vorbei, ein Schmetterling, und da ist so ein Aha, das ist alles eins. Das ist so schön, das ist berührt. Ein Schmetterling, der vorbeifliegt, oder ein Windhauch auch, reicht, oder ein Blatt, was vom Baum fällt.
Und also da ist kein Fokus im Innern, wo du sagst, das bin ich.
Nein.
Gibst
Also
du.
immer wenn ich, wie jetzt, wo du mich fragst, wenn ich jetzt so überprüfe, ich kann niemanden feststellen, der hier ist.
Und du hast auch nicht das
Etwas
Bedürfnis, da jemanden
anders.
zu finden.
Ein Bedürfnis? Entschuldigung.
Bitte? Ja, jemanden zu finden da. Also das ist voll ausreichend, dass da keiner ist.
Ja, weil es ist ja schon so erfüllend, aus diesem Nichts all das zu erleben. Das Leben ist so erfüllend.
Aber die Wahrnehmungen, die gehen ja von deinem Körper aus, weil was weiter weg ist, kannst du nicht hören und kannst du nicht sehen. Gibt das
Genau.
nicht so ein Gefühl von fokussiert zu sein im Körper irgendwie?
Ist ein Gefühl, das, was ich wahrnehme, ist die Welt, wie sie ist. Was anderes existiert nicht. Nur, wenn ich jetzt Nachrichten höre oder Bilder sehe von irgendetwas, aber das ist dann die Peripherie, das ist dann virtuell, ja, das wird dann virtuell zugeschaltet zu dem, aber was wirklich erlebt wird, ist immer so unmittelbar das. Aus der reinen Wahrnehmung heraus, mit den Sinneswahrnehmungen, die so natürlich gegeben sind bei jedem.
Und wie dein Körper-Geist-System darauf reagiert, ist auch immer unmittelbar, also ohne Überlegungen, ohne Zögern.
Ja. Es ist so, wenn das Bewusstsein, was ich ja auch bin, was wir sind, diese Lenkung übernommen hat. Das ist so eine Leichtigkeit, die sich so einstellt, ohne dieses Ich mache was. So wie jetzt dieses Sprechen auf und selbstbestimmt scheinbar. Weil wissen tue ich nichts.
Weißt du überhaupt was?
Nein. Das ist das größte Glück, wenn man gar nichts wissen muss. Also das ist wieder dieses Unschuldige, ja? Das berührt dann, das kommt aus dem Herzen. Das ist dann die Herzenskraft. Die Herzenskraft bedingt nichts, keinem Wissen.
Okay, ich gebe jetzt auch gerne mal ab, wenn was jemand was fragen möchte.
Ja, ich hätte gleich anschließend eine Frage. Helmut, das heißt also, alles, was da kommt bei dir, ist immer spontan?
Ja. Bis auf natürlich, Pläne mache ich natürlich auch, ja. Ich muss ja auch irgendwie Regulierungen vornehmen. Ich muss irgendwann mal zum Visum, zum Immigration und so weiter. Dann muss ich vorher bestimmte Formulare ausfüllen oder dies oder das. Also all das, was notwendig ist, den Verstand irgendwo in seiner Funktion zu benutzen, das wird dann auch gemacht. Also das kann man da nicht sagen, dass das spontan ist, aber es wird aus der Spontanität, wird der Verstandesgeist aktiviert.
Man könnte ja auch sagen, dass auch das geschieht, ne? Dass dieses Plan und so weiter, oder? Was meinst du?
Könnte man auch so sagen.
Ich kenne dich ja nicht und habe ich mir mal das letzte Interview angeschaut, das du mit Devaseto und Yvonne gemacht hast. Und am Anfang, da hatte Devaseto gefragt über das Sein und ob das Sein erfahrbar ist. Und da hattest du gesagt, dass das Sein unter anderem auch erfahrbar ist. Und jetzt für mich, zur Klarheit, du hast ja auch gleichzeitig gesagt, das, was ich bin, ist immer davor. Mhm. Also dürfte doch das Sein eigentlich nicht erfahrbar sein, sondern davor. Wie kannst du das auseinanderbröseln bei uns? Wenn du möchtest.
Das ist das Paradoxien des Seins. Es ist widersprüchlich und es ist, das Verrückte ist, es ist auch gleichzeitig. Es ist gleichzeitig in dem, jetzt, und es ist gleichzeitig eben auch vor allem, was nicht erfahrbar ist. Also es ist im Erfahrbaren und im Nicht-Erfahrbaren gleichzeitig.
Das heißt also, das, was ich bin, kann auch erfahrbar sein oder ist auch erfahrbar?
Genau, und ist auch gleichzeitig, bist du, was du bist, auch nicht erfahrbar.
Und würdest du dann sagen, das, was ich bin, ist die Weite, von der du auch gesprochen hast und von der Präsenz, von der du gesprochen hast? Könnte man das so sagen?
Ja, absolut.
Was hältst du denn von der Position von den Lehrern, die sagen, dass das, was du bist, ist noch davor, also es kann nicht erfahrbar sein? Das gibt's ja auch. Gibt da Lehrer, die auch das sagen?
Ja. Ja, warum nicht?
Ja, ja. Okay. Ja, klar, gut. Es gibt ja immer alle möglichen Definitionen. Jetzt ist das ja auch eine Definitionsfrage. Ne? Ist das, was ich bin, vor dem, was erfahrbar ist, oder im Advaita Vedanta sagt man ja das, was du auch sagst. Deswegen sind vielleicht so ein paar Definitionen ganz interessant, bevor wir so uns unterhalten. Ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, wenn du möchtest, um auf einen Nenner zu kommen. Was ist für dich Bewusstsein? Erstens Liebe, zweitens Präsenz, Weite, Glückseligkeit. Wenn du da vielleicht eine Definition, so wie du es verstehst.
Letzten Endes ist das nicht teilbar. Es ist alles einfach. Es kann sein, dass aus einer bestimmten Perspektive oder aus einem bestimmten Zustand du mehr das aus dem Bewusstsein erlebst und dann wieder aus der Glückseligkeit und dann wieder aus der unfassbaren Liebe, aus diesem Zeitlosen. Aber letzten Endes ist alles geprägt von diesem Zeitlosen. Mhm. Und das ist der, was das unterscheidet vom Verstandesgeist. Der Verstandesgeist ist Bewegung in Zeit, horizontal. Das ist vertikal. Das ist immer jetzt vier. Das, was ist, kann alles Mögliche in diesem Lebensraum annehmen.
Also das, was erscheint, also sagen wir mal Bewusstsein oder Glückseligkeit oder Liebe.
Oder Trauer, Schmerz, alles.
Aber könnte man nicht sagen, dass das lediglich Ausdruck dessen ist, was ich bin?
Ja, das könnte man so sagen.
Na? Gut. Ja, das wäre das, was Sie dazu haben. Und dann noch eine andere Frage, weil das eigentlich überall unterschiedlich gesehen wird oder betrachtet wird oder falsch betrachtet wird vielleicht auch. Was ist denn Bezeugen für dich? Man redet doch von Bezeugen, ja. Man sagt ja, dass das Bezeugen, ist das immer mit dabei bei allem, was geschieht? Oder ist das Bezeugen was Persönliches oder eben nicht persönlich, manchmal so oder anders? Wie siehst du das?
Also ich habe es mit dem Zeugesein nicht so. Weil das ist, wer bezeugt? Oder was bezeugt? Was bezeugt was? Das ist ja nur Einheit. Weil das Bezeugen ist ja eine Trennung von dem, der bezeugt und das, was bezeugt wird. Und da sind ja schon mal zwei. Aber das gibt es in Wahrheit nicht. In Wahrheit gibt es nur diese unfassbare, unbeschreibbare Wahrheit, die als Einheit, wenn man so will, das sind auch nur Worte. Ich sage immer so gerne, glaub mir kein Wort, weil Worte ja wieder erscheinen und alles, was scheint, ist trügerisch. Im besten Falle sind Worte ja immer nur Hinweise, wie der Finger auf dem Mond, nicht der Mond. Und das ist das mit dem Bezeugen. Einfach sein ist genug. Da muss nichts bezeugt werden. Für was denn?
Naja, die meisten Sucher, vermute ich mal, denken ja, wenn von Bezeugen gesprochen wird, dass das meint, da ist etwas, was auch immer, das bezeugt. Aber ist es nicht vielleicht so, dass Bezeugen letztlich ein anderes Wort ist für das, was ich bin? Was würdest du von der Aussage halten?
Das hört sich gut an. Das kann man so sagen, ja.
Naja.
Das ist, was du bist. Was du bist, ist unfassbar als das, was als alles erscheint.
Ich frage deswegen, weil immer wieder, wenn von Bezeugen die Rede ist, dann wird immer was anderes darunter verstanden. Meistens etwas Persönliches. Bezeugen.
Das ist genauso. Ja, genauso wie du eben mit dieser Frage, mit dem Glückseligkeit, was ist für dich Liebe, was ist Bewusstsein. Das kann man alles unterteilen in Einzelheiten. Da kannst du dann wieder Bücher drüber schreiben und dann hast du es alles ausgefächert. Aber du kannst es alles wieder auf das eine, was nichts ist, in dem sich alles zeigt, zusammenbringen. Aber das ist keiner, der was zusammenbringen kann, weil es ist ja schon. Also es ist so einfach, dass es einfach unfassbar ist. Unfassbar einfach.
Könnte man das vielleicht so formulieren, dass all das, was ich gerade gesagt habe, Glückseligkeit, Liebe beispielsweise, dass das alles Ausdrucksformen dessen ist, was ich bin? Ist man das vielleicht so formuliert?
Ja, man könnte auch sagen, das ist ein, ja, man könnte sagen, es ist der göttliche Ausdruck, der du bist. Weil du bist ja das, du bist die Essenz von allem, du bist das göttliche Selbst. Du bist das Höchste.
Das ist,
das letztendlich, ja. Was vor allem, das Letztendliche, was vor allem ist.
Gut. Ach ja, dann noch etwas. Man sagt ja oft, wenn dieser Shift passiert, die Welt ist in mir. Die Welt ist in mir. Nicht ich bin in der Welt, sondern die Welt ist in mir. Wenn man das so formuliert, dann könnte man doch auch sagen, dann ist in dieser Welt das illusorische Ich. Und dann gäbe es doch, wenn man diesen Gedanken verfolgen möchte, dann könnte man doch auch sagen, dann gibt es doch überhaupt gar keinen Grund dafür, dass man an dem Ich irgendwas machen müsste. Ob das dann nun stirbt oder ob da irgendwas mit, das ist doch völlig unwichtig. Was genau ist dann?
Genau so ist es. Hervorragend.
Würdest du mal noch was dazu sagen?
Da gibt es mir nichts zu sagen. Okay. Das ist hervorragend.
Okay. Dann noch etwas, was mich auch beschäftigt. Und zwar, können Lehrer ihr Wissen auf die Schüler übertragen? Also kann da so Transformation oder der Shift stattfinden?
Ja, scheinbar ja. Also ich sag mal so, aus der praktischen Erfahrung mit Menschen, von meiner Seite ist keine Absicht, irgendwas bei Menschen zu erreichen. Mhm. Und darin liegt eine für mich immense Kraft. Erwartungsfrei Absicht zu sein. Damit. Und es ist bei, nicht bei allen, aber bei einigen Menschen, die mir dann schreiben, dass da was geschehen ist. Und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, an warum und weshalb, wieso. Es scheint einfach nur, die Präsenz ist schon genug. Mhm. Es kommt nicht auf die Worte an. Aber manchmal ist es so, dass vielleicht ein Wort irgendwas vollkommen bewegen kann und dass der Mensch plötzlich ein Stück erlebt durch ein Wort. Oder ein Blick. Also es gibt keine Garantie für irgendwas. Mhm. Ja, ein Fingerschnipsen könnte genügen.
Ja. Ich komme deswegen auch auf diese Frage, weil bei Papaji tauchte dieses Thema auch auf. Und der hat dann gesagt, nee, das ist eben nicht der Fall. Und der hat eine folgende Begründung gemacht. Wenn es so wäre, dann würden ja immer die Leute zu mir kommen, bei mir aufzutanken, dann wäre das wie eine Droge. Und dann wird es wieder irgendwann vorbei. Also bei mir soll das gar nicht stattfinden, sondern das soll bei den Leuten stattfinden. Was würdest du dazu sagen?
Ja, ich finde das richtig. Dass man kann süchtig werden. Ja? Man kann süchtig werden von einem Lehrer oder ich sehe mich ja nicht selber als einen Lehrer an. Aber von jemandem, der irgendwie so, wo man sich hingezogen fühlt, kann man süchtig werden. Aber das durch das Leben. Mhm. Aber man kann auch, ich kann auch immer wieder Menschen nur auf sich selbst wieder zurückwerfen. Ja? Ich sage gerne immer, ich bin ein Spiegel für das, was du siehst. Wenn die Menschen sagen, ich sehe nur Liebe, ich sage, ja, das sehe ich bei dir auch. Ich sehe bei dir auch, warum du es noch nicht bei dir erkennen kannst, was da für Schleier noch sind, die das verhindern, das sehen. Mhm. Letzten Endes sehe ich niemanden anders als mich selbst. Das ist einfach so. Wir sind alle das göttliche, die göttliche Essenz. Das ist so offensichtlich. Aber wie gesagt, es ist so offensichtlich auch zu sehen, warum Menschen ständig da irgendwie sich für eine Identität haben oder daran festhalten oder sich krampfhaft irgendwie versuchen, irgendwie in der Trennung zu leben. Ich weiß, das ist sehr anstrengend.
Super. Würdest du dann sagen, dass derjenige, der in der relativen Welt alles, was da auftaucht, Menschen, Tiere, Bäume, wenn er in allem sich selbst sehen kann, das ist ein Zeichen von aufgewachtem Sein?
Ja, das könnte man so nennen. wenn er es so sieht, dass er keine Trennung mehr hat.
Was wären denn sonst noch Kennzeichen von aufgewachtem Sein? Eins haben wir dann ja jetzt schon.
Keine Ahnung.
Ich meine, das interessiert ja auch unsere Zuschauer, ne?
Ja, ja, aber ich weiß. Hm. Also bei mir war es so, dass dieses Erwachen, wenn man das so nennen will, irgendwie stattgefunden hatte vor 10 Jahren oder so. Aber dann vor 5, 6 Jahren nochmal ein anderer Shift passiert, wenn man das so sagen darf.
Ja, ja, klar.
Und das war eine immense Kraft, die mich da erfasst hat. Ich kann es nur so immer wieder sagen, da ist dieses Erwachen gar nicht. Also das, wofür ich mich als erwacht gehalten habe, gar nicht. Aber da war auch zu dem Zeitpunkt kein Bedürfnis mehr, irgendwas zu erreichen oder irgendwas zu wollen. Ich war zufrieden mit dem, so wie es ist, und war einfach so. Ne? Und da aber aus dem natürlichen Zufriedensein und dieses nicht mehr Erwartende, wenn ich das mal so sagen darf, ist da scheinbar dann noch mal so eine Kraft entstanden, die so stark war, dass ich von meinem Verstand, der sagte, nee, das ist mir jetzt zu viel.
Würdest du das dann bezeichnen als ein vertieftes Erwachen oder ist eine ganz andere Kategorie?
Also aus der Perspektive des in Liebe zu sein, ist es eine andere Kategorie. Mhm.
Hat das dann, was du gerade beschreibst, was mit dir passiert ist, hat das dann nichts mehr mit Liebe zu tun, vielleicht?
Also, es ist die Liebe selbst zu sein, die nichts mehr zu tun hat.
Wird sie dann noch als Liebe erfahren, wenn es die Liebe selbst ist?
Ja, es wird zu erfahren, aber nicht ständig. Mhm. Mal eben, wie du beschrieben hast, mal als Bewusstsein, mal als Frieden sein, mal als kindliches Gelöstsein, ein unschuldiges Sein, ein mitfühlendes Sein. Aber das sind ja auch wieder alles, wenn man so will, Qualitäten der Liebe selbst.
Ja.
Diese Herzenskraft, aus dem Herzen schauen. Man sagt immer, viele Lehrer sprechen immer aus dem Herzen, ne? Das wahre Selbst, nicht mehr von dem Kopf, sondern aus dem, von dem Herzen zu sehen. Und das.
Also wenn du sagst, das sind alles Qualitäten dessen, was du bist, dann finde ich das sehr schön, weil das ja letztlich zum Ausdruck bringt, so wie ich das jedenfalls betrachte, dass das, was ich bin, kann ich bestenfalls sein. Und all das, was wir so beschreiben als Glückseligkeit und Liebe, sind Qualitäten, Ausdrucksformen dessen, was ich bin.
Genau. Die muss niemand anstreben. Mühelos einfach mit dem sein, wie es ist, ist genug. Und das ist immer nur in der Gegenwärtigkeit. Also der Schlüssel ist immer nur hier.
Ja, das ist auch eine interessante Sache. Man sagt immer, da ist alles nur hier. Und dass es keine Vergangenheit gibt, gut, das wissen wir, dass es keine Zukunft gibt, das glaube ich, wissen wir auch. Aber gibt es denn wirklich hier? Weil hier wird er letztlich doch irgendwie gebraucht, auch im Sinne von Zeit, die da mitschwimmt, oder?
Genau. Also alles, was wenn wir Worte benutzen, sind wir schon wieder auf der Ebene von hier nach da.
Ja.
Mhm. Und das geht nicht anders. Worte sind eben so. Das ist der göttliche Trick, wenn man so will. Jede Beschreibung hält einen wieder auf der Zeitebene doch wieder, ja. Ob du Aussagen siehst von Jesus oder so, ist alles immer diese Ebene, mein Himmelreich wird kommen, bla bla bla, oder ist alles eine Bewegung in Zeit. Ja? Aber dieses Tier ist kein Ort, es ist einfach auch nur ein Hinweis. Deswegen, das Beste, was Worte machen können, sind immer nur Hinweise geben auf das, was nicht beschreibbar ist und nicht fassbar ist. Weil letzten Endes geht es doch um die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nun mal, das sind für mich diese zwei Qualitäten, die Wahrheit hat. Und das finde ich super. Wahrheit ist nicht beschreibbar und Wahrheit ist nicht fassbar. Und das ist für das Ego natürlich schon mal wenn man so will, das sogenannte Ego oder dieses Ich-Vorstellung, ich nutze immer nur Ich-Vorstellung, nicht das Ego, weil es gibt ja eigentlich kein Ego, das sind ja nur Gedanken. Für Gedanken, wo man dran hält, ist das sehr widrig, dass es eigentlich nicht zu halten gibt. Ja, weil das ist ja also eine Art Ohnmacht für den Denker.
Könnte man dann vielleicht formulieren, dass solche Begriffe wie Liebe und Glückseligkeit, Weite, Präsenz eigentlich nichts anderes sind als auch Hinweise auf das, was ich bin?
Absolut. Mehr ist es nicht.
Dann sind wir uns da einig. der Basito, kann ich weitermachen oder will jemand anders?
Dann frage ich einfach mal.
Einmal.
Ja, du hast eben von so einem Schleier gesprochen, den du auch sehen kannst bei den Menschen, weswegen sie an dieses Ich glauben und nicht sich erkennen. Und kannst du den wirklich so als Schleier sehen oder wie nimmst du das wahr? Wie siehst du das?
Das ist eine gute Frage. Also ich sehe das nicht so jetzt, als wenn da irgendwie so ein Label ist, ne, der vor einer Person ist. Oder, sondern das ist einfach der Ausdruck eines Menschen, der zeigt, ob da so eine reine Klarheit ist, wo die Liebe fließt, wo dieses Sein ist, oder wo da eben Konstrukte sind, wenn man so will, die das verhindern. Wo der Mensch sich an an gewissen Identitäten des Verstandesgeistes hält, also das Illusorium. Also das Erkennen ist einfach unmittelbar, ist es illusorisch oder ist es wahrhaftig? Und wenn es wahrhaftig ist, dann ist dann direkt ein Berührtsein. Dann ist so, das fließt einfach von selbst.
Und
Menschen spüren das auch. Ich spüre das auch in den Begegnungen und ich spüre es. Das ist dann eine wahre Kommunikation, wenn man das so möchte. Das ist ein wahres Kommunieren, eine Kommunion mit in Kommunion treten.
Okay. Das heißt, die ist im Grunde genommen
jetzt mit dir. So. Dieses durch dein Sein jetzt und diese Offenheit und deine Empfänglichkeit ist das spürbar.
Das heißt, das passiert im Grunde genommen die ganze Zeit, nur manchmal ist es den Leuten bewusst und manchmal nicht.
Ja, das ist dann wieder, wenn den Menschen es, wenn sie so einen Zustand haben, schon mal erlebt haben, dann wird man sich immer wieder mal an diesem Zustand nach sehnen. Ja, das ist dieses, weil man hat davon gekostet, geschmeckt. Wenn man einmal davon geschmeckt hat, wie es ist, wenn man so, ich benutze natürlich auch wieder nur Worte, in dieser Weite ruht, dann will man es ja nicht mehr eng haben, ne, durch dieses, wo dann wieder diese alltäglichen Belastungen und all das wieder kommt, diese Sorgen machen, sich Ängste oder so. Ja, das ist ja, das macht es eng. Das, in dieser Weite, da sehnen wir uns alle danach. Das ist auch unser natürlicher Zustand. Unseres Menschseins in dieser vorübergehenden Form.
Und wenn du diese Konstrukte bei den Menschen sehen kannst, siehst du denn einfach, da sind Konstrukte auf verschiedenen Ebenen oder siehst du direkt dann auch die Themen und siehst, ah, da ist noch was und da ist noch was?
Ja, also ist zum Beispiel, ich muss den Menschen gar nicht sehen, es reicht, wenn der mir was treibt. Dann kann man es schon sehen. Ja? Was sind die Beweggründe? Hat er Beweggründe? Ist da sowas? Es gibt dann welche, die mir auf Messenger schreiben, hallo Helmut, wie geht es dir? Und dies und das, ja. Da steige ich aber nicht drauf ein, auf das. Auf diese, das ist Smalltalk. Es ist einfach nur dieses, wo der in diesem Unterhaltungsmodus, ne? Die meisten Menschen bleiben auf diesem Punkt, wie geht's und dies und das. Ja, und dieses Selbstgespräche und dieses ständige auszudrücken, was man erlebt, wie so ein Kommentator, der Kommentator des Verstandes, jetzt, ach, wie schön und das und das. Das muss alles gar nicht sein. Es vertieft sich immer mehr in so einen Zustand des in Stille sein und aus der Stille, in diesem Stille sein, aus dem sprechen und schauen und sein.
Das heißt, du spürst dann, meint derjenige das in seinem, was er sagt und fragt ernst oder fragt er nur, sind das so Floskeln?
Ja, oder, na gut, manchmal nehmen Menschen ja auch mit mir Kontakt auf, die sich ängstigen und da ist es schon, da ist schon was Qualitatives da und da ist auch mein Herz für offen, mit den Menschen in Kontakt zu bringen. Aber nicht, wenn es so rein so, wenn ich merke, das ist so reine egoistische Ablauf, wo jemand sich irgendwo da aus Neugierde irgendwas holen
will. Jetzt, wenn du mit so Menschen bezüglich des Satsang oder als Satsanglehrer in Kontakt bist, dann hat man ja schon so, dann wissen können die ja vielleicht auch manche Verhaltensweisen mehr so einordnen. Aber wie gehst du damit auch um, wenn du beispielsweise im Alltag bist und Menschen begegnest, die mit dir diesen Smalltalk halten? Da gilt man ja schnell auch als unhöflich oder komisch, wenn man diese Smalltalk-Regeln nicht einhält. Wie gehst du damit um?
Ich gehe da gar nicht mit um. Es geschieht einfach spontan. Was geschehen soll. Mit manchen, dann halte ich dann mal so einen Smalltalk für ein paar Minuten und dann langweilt es mich irgendwann wieder oder ich merke, wie sich was verändert. Ja? Also, was Menschen von mir denken, ist völlig wurscht. Ja, man sollte sich nicht nach anderen richten. Man sollte es auch keinem recht machen, sondern wirklich bei sich ehrlich bleiben.
Kommen durch diese ehrliche Klarheit trotzdem manchmal auch dann Konflikt- oder Irritationsmomente zustande oder ist die Klarheit so bestechend, dass das dann unproblematisch ist dadurch?
Also für mich ist es immer unproblematisch. Ob das für noch unproblematisch ist, ist nicht meine Angelegenheit. Es gibt ja nicht jeder, der jetzt mir um den Hals fällt, sondern es gibt tatsächlich Menschen im Alltag, hier Touristen oder so, die mich ablehnen oder sich vielleicht vor mir ängstigen. Ich weiß es nicht. Ja, ich gehe ja da nicht rein, ich frage sie ja nicht hier aus. So, wenn einer keinen Kontakt, ich suche keinen Kontakt, ich lehne aber auch keinen Kontakt ab. Ja, und das sind nur wenige dann, wo wirklich das Herz ist. Also es ist immer das, wenn ich da eben von sprach mit dem Flyer, wenn die Herzenergie offengelegt ist, wenn man so will, dann ist es ganz leicht, ne? Miteinander zu sein. Und dann ist es immer wieder schön. Und dann ist auch so eine Freiheit, dass man da gar nichts mitmachen muss. Ja? Da reicht manchmal nur ein Lächeln, wie zu einem Kind, ein Winken oder so. Oder, ja, so ein, oft habe ich dieses, das ist nur in dieser Begegnung, guck so, ja. Das ist genug. Muss mit anderen nicht irgendwie, und das ist das Schöne, wenn Menschen merken, dass sie mit mir keine normale Unterhaltung anfangen können oder mit mir nichts anfangen können überhaupt, dann bin ich frei. Das heißt, ich muss dann nicht irgendwo ständig ein Hallo ja oder so. Irgendwann wissen die Menschen, so wo sie mit mir dran sind, die lassen mich in Ruhe und ich lasse sie auch in Ruhe. Ich brauche niemanden. Also ich bin sehr glücklich mit meinem Alleinsein und dennoch geschehen jeden Tag berührende Begegnungen mit Menschen, mit Tieren, mit dem Raum, mit allem, mit einer Wolkenformation. Ja, all das, ich mache da keinen Unterschied. Das ist alles einfach. Wunderschön. Das ist wieder ein Zustand, würde ich beschreiben. Ich kann mich ja nicht erinnern. Von 1-2 Jahren alt. Ja? So dieses Laufen über eine grüne Wiese. Riechen von dem Duft.
Ohne nachzudenken sozusagen. Der Genuss von dem, was in dem Moment ist.
Ja. Und davon vollkommen erfasst zu sein. Eins zu sein, erfasst zu sein mit dem unmittelbaren Erleben. Mhm. Das ist für mich immer die größte Lebensfreude, berührt zu sein mit dem, was mich unmittelbar erfasst. So wie jetzt. Das ist für mich total bereichernd. Deswegen mache ich so gerne auch über Facebook fast täglich diese Live-Lets. Ja? Weil es mich selbst so beständig. Ja?
Und also du sagst.
Und, ja, Entschuldigung. Entschuldigung.
Nee, du machst du. Okay.
Nein, du.
Okay, jetzt kam mir die Frage, du sagtest gerade, du könntest auch einfach still sein, ganz ohne alles, auch ohne diese Kommunikation. Sie kommt zwar, es gibt diese Begegnung, aber du bräuchtest sie nicht. Manchmal hört man ja auch von Erwachten, die ja also monatelang in einer Höhle gewohnt haben oder sowas. Denkst du denn, dass dann irgendwann der Mensch schon auch Kommunikation bedarf, selbst im Erwachtenzustand, oder ist es tatsächlich so, dass das dann wirklich komplett genügt?
Ja, also die Individualität bleibt bei jedem Menschen, ist bei jedem Menschen die Individualität. Und wie das Wort dann sagt, bei jedem ist es anders. Ja, der Ausdruck, wie man jemand Vorlieben hat für bestimmte Essensgewohnheiten oder so, so bleibt das auch. Also jeder ist einzigartig in seinem menschlichen Ausdruck. Wir bleiben auch eben mit unserem ganzen Menschsein, sind wir nun mal hier. Und dieser Ausdruck bleibt, solange der Körper hier erscheint.
Mhm.
Der eine ist mehr kränklicher, der andere ist mehr beweglicher, der andere ist fitter, der andere ist schwächer. Das ist alles, und das verändert sich ja dann auch wie alles wieder, kann ja jederzeit immer wieder anders sein. So ist es nun mal in diesem Leben. Des göttlichen Seins.
Mhm.
Von dem wir ungetrennt sind. Es ist alles eins. Durchfließend das Göttliche, das Menschliche, die Individualität, der Ausdruck, dass ich möchte mal alleine sein oder ich möchte. Also für mich ist nicht so eine Bevorzugung. Ich kenne keine Bevorzugung von, das ist mir jetzt lieber wie das, weil das sich einfach von selbst ergibt. Ich bin in dieser privilegierten Lage hier, auch einen Rückzugsort zu haben, ganz klar. Reichlich beschenkt, ja? Weiß auch nicht warum, aber es ist so, ja? Und ich bin froh, einfach hier zu sein. Also auch mit den Menschen und dies und das. Und wenn es morgen anders wäre, wenn ich morgen hier aus dem Land wieder raus müsste, ich müsste dann anders sein, dann wäre es dann auch wieder. Und wenn ich im Gefängnis landen würde, würde ich wahrscheinlich satt sein im Gefängnis. Mit dann daran erfreut. Oder auch nicht an dem, was geschieht. Letzten Endes ist kein Halten mehr an dem. Weißt du? Das ist so, das Leben ist schon so erfüllt, es ist alles, jeder Moment ist eine Zugabe. Die mir zugegeben von dem, was schon so erfüllend ist. Ein weiteres Zugabe. Ohne, dass da jemand ist, der das erwartet. Oder auf was wartet. Es ist einfach dieses Wow, Staunen wieder wie ein Kind, immer wieder zurückzukommen in diese Empfänglichkeit von unschuldig. Weil wir sind alle unschuldig. Es gibt kein richtig und falsch auf dem Weg. Es gibt nichts zu tun und doch geschieht so viel, was getan wird. Das ist das Paradox.
Ja. Denkst du, wir kommen schon auch als erwacht auf die Welt und dann kommt erst das Ich, aber oft wird ja gesagt, die Babys haben im Grunde genommen auch schon das Ich, was ganz hell wach ist und.
Ja, also ein Neugeborenes hat noch dieses göttliche Aus. Ja, das taucht noch durch dich durch. Da ist noch gar nichts. Da ist ein Durchschauen. Du schaust es an, es schaut dich durch. Das hat noch ein bisschen Verfilm von diesem Göttlichen. Es kommt direkt aus der Quelle. Und dann kommt es in diese Welt mit all den Herausforderungen. Und dann kommt das Bewusstsein, das ist dann das beim Baby und das Kleinkind hat das Präbewusstsein. Und das bildet sich immer mehr heraus. Und das erste, was sich im Bewusstsein einpflanzt, ist dieses Ich. Ich und da ist die Mama. Das sind schon mal zwei. Pur nur Einheit. Ne? Und das muss so sein. Ich vergleiche das immer wieder mit der Lotus, gerne mit der Lotusblume. Das steht für dieses spirituelle Erwachen. Die Lotusblume hat ihre Wurzeln tief in Flammen, notwendig, tief im Dunkeln in Flammen. Das ist dieses Licht in der Trennung zu sein, wenn man das als Metapher sieht, um zu erblühen wieder. Also jeder muss durch diesen Prozess durch. Von dem Göttlichen in die Trennung und dann wieder das Aufblühen in das. Jeder hat diese Chance, jeder hat diese Möglichkeit zu erwarten.
Denkst du, man kann das selber machen, diesen Schleier zu lüften?
Nein, das ist das auch wieder das Dilemma. Weil jedes Machen, jede Form von Machen, ist der Macher. Und der Macher ist wer? Diese illusorische Verstandeskraft, das illusorische Ich. Sein lassen ist kein Machen. Das Schwierigste scheint für Menschen zu sein, was das Leichteste ist. Sein zu lassen. Das ist der Verstandesgeist, wenn er so ausgeprägt in seiner Kraft ist, der verhindert dieses Einlassen. Weil er will, er hat sich ja ermächtigt und will diese Macht nicht abgeben zu machen.
Hast du scheinbar was gemacht, um zu erwachen, bevor es passiert ist? Nee? Ist einfach passiert.
Scheinbar habe ich sehr viel gemacht. Ja. Scheinbar haben wir sehr viel gemacht, aber auch alles irgendwie ist einfach so abgelaufen. Ja? Also auch zum Beispiel, dass ich da 1987 nach Indien fuhr zum Osho, also damals Bhagwan, Prirashti, das war nicht so jetzt so, das ist jetzt mein Herzensanliegen. Wie bei anderen vielleicht. Bei mir war das einfach Neugier. Weil irgendwie war ein Impuls in mir, das kann doch noch nicht alles gewesen sein, was das Leben mir schon so geboten hat. Es fehlte etwas ganz Tiefgreifendes, nämlich diese Auflösung aus der Rastlosigkeit, aus dieser Unruhe, aus dem Getriebensein. Und das war für mich die Hölle. Obwohl ich sonst alles, was man hier so von der Welt bekommt, mitbekommt, was einen, dann wäre man glücklich, das hat mich alles nicht zufriedengestellt, was diese Rastlosigkeit mich immer wieder weitergetrieben hat. Und das war die Hölle. Und ich wollte aus dieser Hölle alles Mögliche, habe ich versucht, früher auch mit leichten Drogen und so weiter, dem zu flüchten. Ja? Und bis nach Indien und Auslandsreisen, weg, nur weg von hier und dies und das. Also immer suchen. Ja? Suche ist eine Form der Rastlosigkeit.
Und
ich war eben ohne dass ich mich selbst als ein Sucher überhaupt so gesehen habe. Ich hatte gar kein Bewusstsein darüber, dass ich ein Sucher bin.
Und jetzt würdest du sagen, ist dieser, also jetzt selbst wenn du in einer äußeren Situation wärst, wo äußere Anspannung oder Stress wäre, wäre trotzdem diese tiefe Entspannung die ganze Zeit da?
Ja, auch im größten Stress. Ich kann, wie alles Menschliche in seinem Ausdruck, und das sage ich ja, diese Individualität ist bei dir, jeder ist ja anders, der eine nach dem, gibt ja diese verschiedenen Instagram und so, ne, wo jeder irgendwie ist und so. Wo er, ne. Und bei mir ist es auch so, normalerweise bin ich ein sehr impulsiver Mensch, ein sehr schnell, früher erregbarer Mensch. Das hat sich aber natürlich auch abgeflacht. Ich kann immer noch mal ab und zu, wenn irgendwie was nicht richtig funktioniert oder so, kann ich auch noch mal irgendwie so einen Schrei von mir lassen. Aber das wird direkt nicht bezeugt, sondern gesehen, unmittelbar. Aha, ja, so was. Aber da ist etwas gleichzeitig, was völlig frei ist von dieser Erregung, die dann da gerade so abläuft. Das ist ja immer ganz kurz. Und durch dieses Sehen über das, was da impulsmäßig sich so vollzieht, ist auch gleichzeitig wieder so ein, löst sich das direkt wieder auf. Weil da ist dieses Sehen auch gleichzeitig, soll ja so sein, sonst wäre es ja anders. Also ist jetzt nicht ein gedanklicher Konstrukt, der da abläuft, aber es ist ein tiefes von meinem Herzen, von dieser Herzenskraft sehen, alles ist gut, ohne dieses jetzt als Worte zu benutzen. Ich sage das jetzt nochmal so als Hinweis. Für was auch immer.
Ich gebe mal ab an die anderen, die wollen vielleicht auch noch was fragen. Ich habe schon so lange gefragt.
Danke, Martha.
Danke.
Ja, Helmut, also mich würde interessieren, also du machst ja auf Facebook so eigentlich jeden Tag so Live-Chats und so. Und mich würde interessieren, aber fast jeden Tag, oder?
Ja.
Und was würdest du denn ein Kind sagen, was du da machst? Oder jemanden, der da überhaupt keine Ahnung von hat, was da so passiert?
Schwierig. Schwierig. Weil das ist ja nicht verstehbar. Also, ich spreche nicht darüber mit Menschen, die da keinen Zugang zu haben. Weil das bringt nichts. Was soll das bringen? Entweder die schauen da mal rein. Ne? Ich kann jeden einladen. Ich kann schon mal sagen zu einem, hey, schau mal rein, bist im Facebook. Kannst du reingucken, 21 Uhr, also 16 Uhr deutsche Zeit, schau mal rein, da ist Helmut live und so. Ne? Und manche schauen da auch rein und dann kommt aber keine große Reaktion. Weil, was soll da kommen? Also entweder, und das ist ja nur bei wenigen, die wirklich da voll drin, wenn man so will, wo es so ein Fließen ist und ein Blühen ist, wo ein Herzensplan sich öffnet, so eine energetische Resonanz, wenn man so will, entsteht, ja. Das ist nur bei wenigen Menschen, auch von denen, die zuschauen. Ich würde mal sagen, es sind immer dieselben eigentlich, die da jeden Abend dabei sind, oder Nachmittag in deutscher Zeit. So, es sind immer so 20, 30, sind immer dieselben. Und die sind sehr, sehr dankbar.
Ist das für dich auch schön, wenn es mehrere sind, als ob du, also wenn ihr so alleine sitzt, so für dich oder durch dein Ort da läufst, ist es dann weniger berührend oder ist das noch intensiver, wenn wir jetzt so mit 30 Leuten da über Facebook
Jetzt ist es genauso kraftvoll, als wenn da jetzt spielt keine Rolle. Ein Mensch reicht viel, diese Intensive für dieses Sein, für dieses Erfülltsein. Diesen Ausdruck. Das reicht ein Mensch. Weil ich kann ja auch nur immer mit einem sein. Also wenn zum Beispiel meine Seinstreffen da, die ich dann schon mal so hatte, die letzten Jahre, dann bleibe ich immer, und wenn das 15 oder 20 Leute sind, ich bin immer im Augenkontakt mit einem. Manchmal mit einem 10 Minuten, 15 Minuten. Auch wenn keine Worte gesprochen werden.
Mhm.
Und dann
mit was?
Menschen, da sind die anderen, die sind dann auch da, aber dieser eine Mensch, mit dem bin ich dann.
Und womit gehst du dann in Kontakt? Mit dem Ich oder mit dem, was davor ist? Oder mit der, kann man das irgendwie, kannst du das irgendwie beschreiben?
Das kann ich nicht beschreiben. Du könntest höchstens beschreiben, ob mit dem Sein.
Und also bei dem Aufwachen jetzt. Also ich nehme mal an, dass da dann also so eine Leere vom Ich erfahren wurde, oder? Also dass dieses Ich klar wurde, dass es das nicht gibt. So. Und jetzt weitergehend hat sich dann auch so eine Fülle gezeigt.
Ja. Es ist nicht beschreibbar, was ist nicht. Es ist einfach unfassbar.
Ja, wo ich so ein bisschen drauf hinaus möchte, ist also diese Fülle zeigt sich bei dir im Außen ja auch. Ist das denn immer so, dass man jetzt, wenn man in diese Fülle in sich entdeckt hat, dass das automatisch auch Fülle im Außen macht?
weil innen und außen ist, das eins erlebt. Das ist ja schon dieses Erwachen. Ja? Bei diesem Erwachen ist ja, dass du das Erkennen da ist, du bist nicht getrennt.
Also ich meine, dass sich das auch auf der materiellen Ebene zeigen kann. Oder spielt das gar keine Rolle? Kann man auch total arm sein?
Ja, natürlich. So, das hat mit dem Haben oder Nicht-Haben im Außen überhaupt nichts. Von meiner Seite kann ich sagen, dass ich heute dass ich viel mehr gelassener bin mit wo ich früher irgendwo so mehr im Halten war. Also ich könnte so sagen, ich weiß tief in mir drin, mir gehört nichts.
Weil da keiner ist, dem irgendwas gehören könnte?
Ja, und gleichzeitig ist aber so eine Vielfalt da, mit allem zu spielen, mit allem zu sein, oder das, was mir da staunenderweise zur Verfügung steht. Das ist ein Wunder darüber. Also es ist ein ständiges, dankbares Sein, Wunder. Wow, das ist ja unfassbar. Diese Geschenke. Die Geschenke, die immer wieder neu, oh, wieder neu.
Und wenn jetzt bei dir körperliche Schmerzen auftauchen, also gibt es da eine Art Umgang mit? Oder?
Ja, aus der Individualität.
Wird da vielleicht auch mal gesagt, oh, das ist jetzt zu viel?
Also wenn es nicht auszuhalten ist, dann ist eine Bewegung irgendwie zum Arzt zu gehen oder irgendwelche Schmerztabletten zu nehmen. Aber ich nehme sehr, sehr wenig Schmerztabletten. Also einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mal ein Aspirin, das ist schon viel, muss ich sagen. Also obwohl ich eigentlich, sagt man mir, so ein Körpertherapeutin mir gesagt, ich wäre sehr schmerzempfindlich. Also ich würde mehr Schmerz oder mehr Schmerz spüren wie andere, die noch keinen Schmerz spüren, wo ich schon irgendwo
Und nochmal zu dem Aufwachen. Also wer wacht denn da genau auf?
Niemand. Weil da ist ja keiner mehr, der aufwachen kann, sondern da ist nur noch der Wachsein. Aber das ist ja auch nur ein Wort, dieses Erwachen. Ja, das ist, für mich hat es gar keine Bedeutung mehr. Auch Erleuchtung, Erwachen, sind alles nur, es wird alles gesehen, jetzt unmittelbar. Jedes Wort ist einfach nur immer wieder ein Tick für was. Ja? Oder ist das ist nicht, da ist niemand, der erwacht. Wer soll das sein? Da kannst du ja, wenn ich nachschaue in mir, der ist hier, ich kann keinen finden.
Was findest du dann?
Vielleicht könnte man das Erwachen nennen, dass man niemanden mehr findet.
Wird denn was gefunden?
Scheinbar ja, sehr viel in dieser Welt, in diesem Ausbruch des Lebens. Immer wieder neu, aber auch alles fällt wieder in dieses, zurück in dieses Nichts, wenn man so will.
Und das Aufwachen und Herzerwachen, sind das unterschiedliche Schritte, oder?
Möglicherweise. Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber diese Herzenskraft, wenn die Herzensöffnung besteht, das ist für mich die größte Qualität des Erwachens. Das ist das Umfassende. Weil das ist das universelle Herz. Das wird so erlebt als wie ein universelles Herz. Aus allem heraus. Das ist göttliche Qualität, die hier anwesend ist. Die mich und dich und jeden sagen lassen kann, ich bin das Göttliche in dieser menschlichen Form, in diesem Ausdruck.
Ich glaube, Ramana heißt auch das Herz, oder? Hm? Ich glaube, Vamana heißt auch das Herz. Oder ist das nicht so? Habe ich das falsch verstanden?
Das weiß ich.
Hast du dich mit Ramana mal beschäftigt?
Ja, ich habe all diese Bücher. Ramana, Visagadatta Maharaj, Bhagavate. Ich hatte Bibliothek. Ich habe sie reingezogen. Ich habe sie damals mit Tonband aufgezeichnet. Die war sehr cool. Jetzt TV habe ich das schon mitgeteilt. Ich habe das alles. Ich war richtig wie in so einem Sog davon. Jedes Wort habe ich richtig aufgesagt. Das war auch mein persönlich, wenn man mein Weg für das. Aber es ist keine Voraussetzung gewesen für das. Es war nur mein individueller Ausdruck, so damit zu sein. Aus Liebe. Weil ich spürte, das ist diese Liebe selbst. Schau dir Ramana an, ein Bild, dieser Gadatta, ist einfach Liebe. Bhagwanji, Bhagwanji, ist einfach Liebe. Und das ist das, was du auch bist. Oder wir alle sind. Kein Unterschied. Wir sind alle Ramanas und Papajis und Nisargadattas und Jesus. Weil wir all das Göttliche sind in diesem Ausdruck. Und wenn wir den Körper verlassen, sind wir wieder das vor allem. So, wenn uns der nächtliche Schlaf überrascht. So in der letzten Sequenz lassen wir vollkommen von uns vollkommen dieser Zustand, wenn du in diesen Tiefschlaf sitzt, in dieser letzten Sekunde, und du weißt jetzt, du verlässt diese Welt. Mit dem, was das ist, diese Herzqualität, die jetzt hier anwesend ist. Und in diesem Lebenstraum scheinbar diese Worte aus.
Hast du jetzt im Gegensatz zu früher ein anderes Körpergefühl? Also jetzt nicht von, ja, also dass es vielleicht anders dicht ist oder ist das immer noch genauso wie früher?
Also zurzeit fühle ich mich in meinem Körper so gesund und jugendlich, wie ich mich als Jugendlicher nicht fühle.
Also ist das, was wir sind, auch eine Art Jungbrunnen?
Ich sag mal so, der Jungbrunnen wird dadurch aktiviert, wenn wir gegenwärtig sind, in diesem Gegenwärtigkeitsbewusstsein. Ich spüre richtig, du kannst richtig spüren, jeder kann das spüren, dass die Zellen, deine Zellen im Körper das lieben, wenn du präsent bist, wenn du nicht irgendwo in rumstürzt mit den irgendwelchen Fantasien, sondern wenn wir wirklich anwesend sind. Der Körper liebt die Anwesenheit. Also dadurch, wo auch ein Körperbewusstsein der Anwesenheit bekommst, weil der Körper ist ja mit seinen Sinneswahrnehmungen ist ja wie eine Offenbarung für die Gegenwart.
Ja, man kann ja in der Kirche manchmal so Engel sehen, die da so singen und sowas. Meinst du, dass es das ist? Also diese Seligkeit in den Zellen zu spüren, dass das die Einheit, dass es ein Versuch war, das irgendwie darzustellen?
Ach so, also, ja, da habe ich mich mit Engeln habe ich es nicht so.
Nee, mit Engeln ich auch nicht, aber ich dachte jetzt so dieses, dass das irgendwie ja vielleicht schon immer versucht haben, Menschen darzustellen, dieses Seinsfühlung, Vibration oder Seligkeit. Also,
genau, weil letzten Endes, früher waren ja die Menschen hatten ja nichts anderes, die in Bildersprache. Ne? Bilder waren der Ausdruck, auch Macht und so weiter, Könige hatten dann in ihren Räumen oben die ganzen Decken vor. Und wenn die dann Besuch bekamen von anderen Herrschern, wurde imponiert mit diesen Bildern. Man hatte ja nichts anderes. Und diese Bilder haben ja auch heute noch eine immense Kraft im Außen. Ja. Und es geht darum, und ich denke, also dieses Erwachen ist auch ein Zustand, wo man sich nicht mehr beeindrucken lässt von Bildern. Weder eigenen inneren noch hast keine Haut mehr, keinen Eindruck mehr. Es bleibt kein Eindruck mehr von irgendwelchen Bildern.
Meinst du, dass dadurch auch, wenn diese Zellen jetzt dieses Einssein erfahren, das ist ja vielleicht auch alles ein bisschen zu viel gesagt, aber dass dadurch das Nervensystem auch heilt, weil in dem Nervensystem sind ja Traumatisierungen und so weiter gespeichert.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist die größte Heilkraft. Dieses Gegenwärtigkeitsbewusstsein heilt die Psyche, heilt das Bewusstsein, heilt das Nervensystem, heilt alles.
Also in dem Austausch mit dir geht es nicht wirklich um irgendwas, oder? Es geht mehr um die Präsenz.
Es geht um gar nichts. Also das ist auch wieder blöd zu sagen, es geht um gar nichts. Ich sage immer, ich habe keine Ahnung, was hier steht. Es ist ein offener Raum. Alles ist möglich. Alles darf sein, nichts muss sein. Einfach neugierig schauen, was dich zeigen möchte von selbst. Also kein roter Faden, nichts. Und aus dem ist ein Raum, der sich öffnet, in dem alles sein darf. Und das ist so spannend, weil es immer wieder frisch und anders ist. Es ist nie eine Kopie von etwas, oder was man in Bilder festhalten kann, was schon mal da gewesen ist. Alles immer wieder neu. So, wir könnten jetzt hunderte Treffen machen, oder es würde immer wieder anders.
Würdest du vielleicht auch ab und zu sogar was ganz anderes antworten auf dieselbe Frage?
Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich antworte. Also die Worte fließen so heraus, ohne dass ich eine Ahnung habe, was ich denn hier überhaupt spreche. Manchmal sagen mir da im Live-Chat Menschen, ja, was du eben gesagt hast, das hat jetzt bei mir Klick gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. So einfach nur so ein Impuls. Ja, schön, wenn das schön ist. Ja, aber keine Absicht.
Was mich doch noch interessiert, ob ob du schon immer das Gefühl hattest, vielleicht auch schon als Kind, ich muss da tiefer gucken oder irgendwelche Einblicke, oder kam das erst irgendwann später?
Also ich würde sagen, dass ich als Kind schon sehr traumatisiert war. Ich wurde so mit 2, 2,5 Jahren entführt von meinen eigenen Eltern. Also ich habe bei meinen Großeltern gelebt und die hatten weder den Großeltern noch sonst jemand dann nach 2,5 Jahren Bescheid gesagt und haben mich dann entführt. Und ich habe diese Liebe nicht mehr erfahren können, die ich bei meinen Großeltern hatte. Und man hat mir berichtet, dass ich dann immer nur geweint habe und Asselein gehen. Meine Großeltern hatten dann noch so eine junge Frau, das war dann mein Mutterersatz, die voller Liebe war. Meine Mutter konnte das mir dann nicht geben. Das waren Geschäftsleute und keine Zeit. Und, naja, also durch diese Traumatisierung war das bei mir so in meiner Psyche, dass ich bis zum 18. oder 20. Lebensjahr vorwiegend in einer Fantasiewelt lebte. Das war mir richtig bewusst, aber ich habe mich irgendwie auch darüber geschämt. Ich habe es niemandem mitteilen wollen oder können. Weil ich hatte das Gefühl, wenn ich darüber spreche, das kann sowieso keiner. Ja, ich hatte mich, das war so eine Art Rettungsanker, weil die Welt mir außen kam mir zu brutal vor, zu hart. Ich glaube, deswegen war ich auch nie konzentriert. Ich war der schlechteste Schüler in der Realschule. Ja, und dann war einfach ein Überleben einfach nur so und dann so immer wieder in dieser Fantasie, weil alles andere war es einfach. Meine Eltern haben mich Gott sei Dank gelassen, weil die keine Zeit hatten. Und von daher konnte ich diese Fantasiewelt dann leben. Und das hat mich so ein bisschen meine traumatisierten Sachen dann so ein bisschen ausgelagert. Und jetzt später habe ich dann, kam ich dann in Kontakt mit 36 Jahren erst über Osho, mit in Indien, mit Therapien und so weiter, habe dann sehr viel auch an mir gearbeitet, weil es einfach so war. Nicht, weil ich muss das jetzt machen oder so, sondern man war da drin einfach in diesem Sanyas. Ja, hat man alles mitgemacht. Dynamische Raummeditation, Schreien, Wut. Und da kann noch mal sehr viel, dann kam das alles raus. Und diese ganzen Vergiftungen. Das war dann wieder mein Weg, aber ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt notwendig, vielleicht für mich, aber bei jedem ist es anders. Das Erwachen oder so bedingt nicht irgendwie hunderte Bücher zu lesen oder Therapien zu machen oder sonst was. Alles kann nützlich sein. Scheinbar ist es so, dass es dann irgendwo für den, es sieht dann so aus, als wenn das alles notwendig war, um dieser Mensch zu sein, den man da gerade vor sich.
Und konntest du irgendwann mit deinen Eltern Frieden schließen?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch Familienaufstellungen gemacht. Ne? Ich bin in Liebe mit Männern. Sie sind nicht mehr in ihrem Körper, aber es ist einfach, ich dachte, das habe ich auch, glaube ich, auch schon mal im JetzTV mitgeteilt, dass in der Familienaufstellung ich meinem Vater zum 75. Geburtstag eine Karte eine Geburtstagskarte, wo ich unter anderem drin steht, ich bin der Kleine, du bist der Große. Und das doch immer so, auch wenn wir nicht immer alle einer Meinung waren, aber das ist einfach, das war einfach so ein Ergebnis. Und diese Karte habe ich auch in seinem Totenbett gefunden. Die hatte er immer noch in der Kommode drin. Ich habe nur Liebe. Weil sie konnten es nicht leben, weil sie nicht anders konnten, sondern es ist einfach Leben, es ist einfach nur Leben.
Mir kommt das so vor, dass es ganz oft so ist, dass eigentlich versucht wird, die Liebe in Menschen zu suchen oder zu finden, wo es irgendwie einfach nicht möglich ist.
Genau.
Das darüber.
Ja, ist am besten nicht zu suchen, die Liebe bei einem anderen Menschen, weil das ist alles im Außen, ja, besser ist im Innen sein, inniges sein, das innig bloße sein.
Gut, Elm, und ich möchte noch fragen, also hast du dann die Liebe in dir selbst gefunden?
Ja, so kann man es ausdrücken.
Und dadurch dann auch gleichzeitig bei allen Menschen oder in allen Menschen oder trennungslos?
Die Welt ist im Außen, wie sie ist. Manche sind in Liebe und manche nicht.
Okay, danke.
Das ist darüber, Yvonne, ist direkt so ein Sehen, ein unmittelbares Sehen, ob jemand in der Liebe ist oder nicht. Das ist einfach offensichtlich aus dieser Herzenergie. Ich könnte auch nicht sagen, woran das liegt, warum das so ist. Das ist einfach so wie ein Kind, das einfach sagt, ich sehe es so und fertig. Das Herz lässt sich nicht täuschen.
Ja, dann kann ich. Yvonne, warst du fertig?
Ja. Danke.
Weil dann habe ich gleich da noch anschließend eine Frage. Und zwar, das heißt, kann ich das so verstehen, dass du sozusagen spüren kannst, wenn du mit jemandem sprichst oder jemanden siehst, ob der aufgewacht ist oder eben nicht? Weil man fragt ja oft diese Frage, woran können wir erkennen, dass jemand aufgewacht ist? Gibt es da feste Kriterien? Und bei dir hört es sich ja so an, als ob das einfach klar ist. Verstehe ich dich richtig?
Also, wenn wir jetzt mal unterscheiden zwischen Erwachen und in dieser Herzenskraft, in dieser Liebe zu sein, ja, dann gibt es bestimmt einen Unterschied. Also, ich würde sagen, es gibt bei manchen Erwachten, die, ich schaue mir ja auch schon mal ab und zu mal so rein in so Videos, wo ich das Gefühl habe, die sind mehr in der Liebe und der andere weniger.
Mhm. Könnte es denn auch sogar so sein, dass es durchaus Menschen geben kann, die erwacht sind, aber durchaus noch unreife Seelen sind?
Also wenn man das würde ich
man,
nicht so. Das
würde man mal ausführen, wenn man da Ken Wilber nimmt. Ich gehe da auf Ken Wilber zurück, weil der unterscheidet das ja sehr deutlich. Und er sagt, dass es eben sehr viele aufgewachte Menschen durchaus geben kann, wo aber diese menschlichen Qualitäten durchaus noch verbesserbar sind.
Ja, das ist gut möglich. Also.
Na gut, vielleicht auch nicht so wichtig.
Ja, nein, das ist schon eine gute Frage. Also, dieser Reifeprozess geht ja weiter, solange wir im Körper sind. Ja, das heißt also, diese Lernerfahrungen und so weiter gehen ja auch weiter. Bis vielleicht der Tod irgendwann durch einen Herzinfarkt oder bei einem eintritt, dann ist natürlich keine Lernerfahrung mehr möglich. Aber solange ja der Körper ist, wir lernen nie aus. Leben ist Lernen. Und diese Erfahrungsreichtum und auch das, dieser Shift kann sich immer wieder verändern bei Menschen. Davon bin ich überzeugt. Aber es gibt wieder bestimmt Menschen, die mehr so aus dem Zen-Bewusstsein kommen, aus dem klar, es gibt keine Liebe, dies und das, die das vielleicht ein bisschen wegdrücken auch so, ja. Wo ich denke, schon ein bisschen merkwürdig, das rein nur so sachlich zu sehen. Ja? Also mir kommt das etwas fremd vor, wenn wir dieses Erwachen nur so rein das Nüchterne, diese Nüchterne, sondern dieses, für mich ist das nicht nur, nicht, dass ich sagen will, das ist ein Rauschzustand, aber es ist ein erfülltes Zustand, der so trägt mit diesem, in diesem Sehen, in diesem Sein. Und es gibt auch Lehrer, die sehr nüchtern daherkommen und dennoch voller Liebe sind. Also ich würde, das kann man nicht irgendwie so festmachen am Ausdruck.
Ja.
Mehr, es ist mehr die Qualität, das, was der Mensch verkörpert.
Worauf ich auch so ein bisschen hinaus will, ist, wenn dieser Shift passiert ist, dann heißt das doch offensichtlich nicht, dass dann plötzlich alle die Themen, die der Mensch im Leben hatte, dass sie dann allein dadurch schon erledigt sind, oder?
Absolut. Sehe ich genauso. Genauso. Weil letzten Endes das Leben ist nicht umsonst. Und den Preis, den wir alle zu zahlen haben, der ist immer in der Gegenwärtigkeit, mit dem, wie es sich sagt. Auch wenn noch unerledigte Themen sind, die der Mensch noch vielleicht noch zu erledigen hat. Ich will mich davon nicht freisprechen, dass ich nicht auch unerledigte Themen habe. Ja, das wird sich alles zeigen. Das Leben ist der beste Lehrmeister. Man könnte sagen, das Leben ist der Guru.
So eine Frage, die sich mir so anschließt, wäre, man könnte sagen, wenn so ein Shift passiert, ist es dann noch wichtig, dass man Themen bearbeitet? Weil man ja sozusagen in Anführungsstrichen das bezeugt. Wenn ich in der Situation des Bezeugenden bin, sprich des Absoluten, dann könnte man ja auch sagen, dann gibt es gar keinen Grund mehr, an der Person zu arbeiten, weil ich erkannt habe, diese Person ist illusorisch.
Richtig. Dieses Bearbeiten ist ein bisschen befremdlich, dieses Wort. Ich würde sagen, die Situationen des Lebens werden sich für diesen Menschen so zeigen, wie das für ihn dann ist.
Denn man könnte ja auch sagen, zum Beispiel, ein Kennzeichen, deswegen fragte ich vorhin nach Kennzeichen von Erwachen, man könnte ja auch sagen, da ist dann ein Mensch, also wenn der, sagen wir mal, erwacht ist, dann könnte man ja sagen, das Kennzeichen ist, die Themen, die noch nicht, nennen wir es mal trotzdem, bearbeitet sind, dass dem Menschen das dann auch nicht mehr so wichtig sein kann. Also er weiß davon als Mensch, weiß er davon, aber es gibt nicht mehr diesen Drive, das verändern zu müssen. Das ist so eine Idee von mir jetzt, ich habe.
Ja, das ist gut möglich, das ist auch so. Ja. Mhm. Ich bekomme immer schon mal so Mitteilungen von anderen, von sogenannten Schülern, die bei anderen Lehrer waren und die dann sagen, was der da macht und was, ja, das ist, mhm. so hat er da so ein, ja, sieht er das nicht oder so, mhm. vielleicht will er es nicht sehen. Es ist schon möglich, also die Sicherheit ist da so eingelebt, das mhm. funktioniert ihnen so und fertig.
Ja.
Wenn etwas für ihn funktioniert und er sagt, ja, das muss ich nicht mehr anders haben. Also ich kann das auch gut nachvollziehen, dass wenn ein Mensch nicht mehr an sich arbeitet.
Ja.
Wenn das Leben fließt durch ihn, wenn er seinen Lebenstraum sich erfüllt, so, warum sollte der noch irgendwie so einen Impuls fühlen, irgendwas zu verändern?
Weil irgendwo ist es auch ein bisschen schräg, ne, dass dann Aufwachen stattgefunden hat und dass dann immer noch dieser Intention besteht, an sich zu arbeiten. Das widerspricht sich ja irgendwie.
Genau, genau wie du sagst, das passt nicht zusammen. Ja, in dem Moment ist dann niemand mehr, der irgendwie was verändern will.
Ja. Ja, das, ja. Ja. Ich habe noch eine ganz andere Frage und dann soll es das auch erstmal von mir aus sein. Und zwar unterstellen wir mal, es gibt Möglichkeiten und Übungen, dass man in die Stille kommen kann. Unterstellen wir mal, es gibt ja so Formen wie Meditation beispielsweise, was man seit Jahrtausenden macht. Und da gibt es ja jetzt verschiedene Wege in unserer heutigen Zeit, dass die einen sagen, man kann über die Gefühle in die Stille kommen. Das ist ja ganz offensichtlich, dass das geht. Andere sagen, aber nein, das kann nicht sein. Das geht nur über die Körperempfindung, dass man in die Stille kommt. Hast du dazu eine Meinung? Oder geht beides oder beides nicht?
Geht beides. Alles. Jeder Anlass kann genutzt werden, in die Stille zu kommen. Alles. Die Sinneswahrnehmungen, die uns gegeben sind, ist dasselbe wie Stille sein, gegenwärtiges. Wenn ich gegenwärtig bin, bin ich automatisch in der Stille. Wenn ich nicht gegenwärtig bin, bin ich nicht in der Stille. Weil gegenwärtig hat der Verstandesgeist keine Kraft. Ja, die Kraft entwickelt er nur, wenn ich nicht gegenwärtig bin. Wenn der Mensch nicht gegenwärtig ist, ist er in dem Horizontalen, in der Bewegung von was eben war, was könnte kommen, dies und das. Bin ich aber richtig vollkommen in der Präsenz von jetzt, da ist keine Kraft in die Bewegung von Zeit. Und das ist ja das, was Stille ist, dass da kein Lärm ist von Bewegung von Zeit.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dass es da eigentlich letztlich gar keinen Unterschied gibt zwischen Körperempfindungen und Gefühlen?
Ja, oder? Unterschiede stehen schon, ne? Sie werden ja anders erlebt.
Aber auf einer, sagen wir, tieferen Ebene?
Auf einer tieferen Ebene spielt das alles keine Rolle.
Ja. So, dann noch eine letzte Frage, doch noch eine Frage. Und zwar, in dem Zusammenhang gibt es ja auch noch dieses berühmte Karma-Yoga. Das ist, ich rede da mal ganz gerne drüber. Glaubst du, dass Karma-Yoga, das ja eigentlich kaum thematisiert wird heutzutage, dass dieses Karma-Yoga nicht auch ein Weg ist, um in die Stille zu kommen, um frei zu werden?
Also ich kenne das Karma-Yoga nicht.
Ah, kennst du es nicht? Also Karma-Yoga, ich kann es kurz mal erklären, dann kannst du was zu sagen. Also Karma-Yoga, das wäre aus dem Advaita Vedanta und da gibt es ja dieses Jnana-Yoga, da gibt es halt dieses Bhakti-Yoga beispielsweise und Karma-Yoga, das wäre eben der Dienst am Menschen. Also indem man durch Hingabe an den Menschen, dass man da zur Ichlosigkeit kommt.
So was
allgemein informiert erklärt.
Wohin führt das?
Zur Liebe, zum Ich, so. Zum großen Ich.
Bei mir ist genau umgekehrt. Die Liebe, die ich bin, die lässt mich einfach so wirken. Dienen. Mhm. Mhm. Mich zur Verfügung stellen, weil ich gar nicht anders sein kann mehr. Mhm. Vorher war das nicht. Das ist einfach aus der Weil die Liebe mich, wenn man so will, mich nicht anders sein lässt. Ich kann nicht anders sein, als dass diese Kraft, die durch mich so wirkt und mich so sein lässt. Und das ist gleichzeitig hier auch die größte Freude. Ist aber keine Absicht mehr. Karma-Yoga, wie ich das richtig verstanden habe, ist ja nochmal, ist ja jemand, der eine Absicht verfolgt, um etwas zu erreichen. Das ist aber mit jeder Meditation. Da ist immer, solange da noch jemand ist, ist auch immer noch eine Absicht da.
Aber kann man das nicht, ja? Kann man das nicht so trotzdem so machen, als ob, wenn ich also diesen Weg des Karma-Yogas gehe, dann ist da zwar noch eine Absicht hinter, die aber dann irgendwann zur Absichtslosigkeit führt, weil durch dieses Hingeben an die Menschen führt das vielleicht zu einer Ichlosigkeit, wobei dann das automatisch passiert, von dem du gerade gesprochen hast. So meine
ich. Wenn man vollkommen, Wolfgang, ehrlich mit sich selber ist, das ist dann die Voraussetzung.
Ja, ja, klar.
Die Ehrlichkeit, wirklich keine Erwartung zu haben.
Ja, genau, das setze ich mal voraus, das ist ja der Sinn von Karma-Yoga. Ja, ja, genau. Hm.
Es gibt ja auch wie die Mutter Theresia, die dann am Schluss ihres Lebens dann verbittert war, also zumindest hört man die Geschichten, die hat ihr Leben lang immer gegeben, das ist ja mit Karma-Yoga, mit dieser also, wo sie wahrscheinlich aber nicht diese, aber sie wollte ja zu Gott, ja, dieses Göttliche hat man dann so nicht erreicht und dann kommt dann vielleicht so eine Verbitterung am Schluss des Lebens, ich habe doch alles gegeben.
Ja, ich habe davon gehört. Ne? Also mich persönlich zieht dieses Karma-Yoga sehr an, weil ich denke, das ist so ein wunderbarer Weg, den man auch praktisch wirklich gehen kann, weil ja, indem ich halt ganz einfache Dinge mache, den Menschen ein freundliches Wort sage, zulächle, also diese einfachen Dinge meine ich jetzt damit nur, die können doch wirklich dazu führen, aha, wenn ich was gebe, nicht beabsichtigt, aber ach, das Leben ist doch schön dadurch. So,
ich kann mal so sagen. Jetzt, dadurch, dass du das jetzt so schilderst, würde ich das so sagen, dadurch, dass du so bist, du liebst ja dann das, was du da tust, stimmt?
Ja.
Genau. Und durch diese Liebe bist du im Einklang mit der, schon mit dieser selbstlosen Liebe.
Ja. Genau, sehr schön.
Und die Qualität der Liebe ist, sich zu verschenken.
Ja.
Ja? Und du bist dann in dieser Resonanz drin. Genau. Und das ist ja schon. Du bist genau. Dann, und du kennst du mir immer mehr, du bist die Liebe ja selbst, weil das ist die größte Freude, einfach zu geben, weil du bist so erfüllt. Weil ein Armer, der kann nichts geben, du kannst nur geben, wenn du was hast. Und wenn du in der Liebe bist, dann fließt es über. Das ist wunderbar. So gesehen könnte man sagen, ist das Karma-Yoga eine Qualität der Herzenskraft.
Ja,
der
ja.
Liebe.
Ja, ja.
Gut. Das ist sehr, sehr gut. Wenn so das für dich so ist, ist es perfekt.
Ja. Na, ich rede nicht von mir, aber.
Ja, aber wenn du das liebst mit diesem. Ja, und das ist auch bei mir dann so, ein freundliches Wort. Ja, das macht doch was in Lebensqualität aus. Jeden Tag irgendwo. Früher hat man beim Pfadfinder gesagt, jeden Tag eine gute Tat. Ne?
Ja, genau so, das meine ich. Genau das meine ich. Exakt das meine ich. Genau das.
Da war ja irgendwie auch eine Kraft, die man damit spürt.
Genau, das meine ich. Ne? Das ist dann zwar beabsichtigt, aber führt letztlich zur Selbstlosigkeit.
Ja, genau. Das ist eine Form von Ego noch, ja, die da drin ist, was aber dann irgendwie durch diese Liebeskraft von selbst auflöst.
Ja, wunderbar. Jetzt will ich aber weitergeben zu Martha. Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
Ich hatte noch mal eine Frage. Und zwar, eigentlich kann ich da auch direkt noch mal an Wolfgang anschließen. Also denkst du, da haben wir ja über die mehreren Erwachten sozusagen geredet, denkst du, es ist gut, sich dann auch mehrere Erwachte anzuschauen oder sich nur auf einen zu fokussieren?
Ja, also zuerst mal ist es ganz gut, sich mehrere anzuschauen. Und wenn du mit einem oder zwei eine stärkere Resonanz spürst, dann bleib bei dem. Mhm. Ja? Also dieses Satsang-Hopping, von dem halte ich auch nicht so viel. Also mal hin und her springen, ja? Weil das ist auch, kann auch so eine Flucht als Flucht. Da muss man diese Ehrlichkeit auch haben. Ehrlichkeit ist überhaupt das Wesentliche überhaupt, mit sich ehrlich zu sein. Dass man nicht sich unterhalten will mit dem durch dieses Satsang und durch diese Treffen, oder dieses Schauen, sondern dass man wirklich spürt, das tut mir gut, das tut meinem Herzen gut, das tut meinem Sein gut. Das, oder du fühlst einen Sog zu jemandem. Aber wenn du einen Sog hast zu einem Lehrer, dann wechselst du ja eh nicht hin und her. Dann sind die anderen zwar auch da, aber du hast dann mit dem dann diese Kraft. Und das halte ich für sehr, sehr wesentlich. Zumindest bis du merkst, du bist frei, dann kannst du von dem Lehrer wieder gehen. Wenn du es genug hast, der kann dir, das ist, hat, das spürst du dann einfach, wenn es genug ist.
Okay. Weil manchmal finde ich es ganz interessant, dass jeder das auch noch mal auf eine andere Art und Weise ausdrückt. Also ich bin jetzt auch kein Satsang-Hopper, aber ich merke das durch die Interviews manchmal, dass es spannend ist, das so zu sehen, wie jeder das noch mal anders irgendwie sagt, ja.
Du meinst die Lehrer anders ausdrücken und so?
Ja. Ja, und wie unterschiedlich sie sind auch oft.
Absolut, das ist dann die Individualität. Wir sind alle nur Menschen, ne?
Mhm. Ja.
Das wäre ja auch langweilig, wenn alles so das Gleiche wäre. So ist das Leben nicht. Das Leben ist so vielfältig, auch in diesen erwachten Zuständen.
Mhm.
Und jeder Mensch, der sich nach sehnt, ist dann auch wieder anders und hat dann spürt eine Reflexion. Oh ja, das tut mir gut. Wenn du mit einem Lehrer wirklich bist, das Wichtigste ist, dass du in Liebe mit dem Lehrer bist. Für mich war es so. In Liebe zu sein, in Hingabe, ja, wirklich wow, ja. Zumindest für eine Weile. Nicht für immer, sondern für eine Weile. Dich ergibst den. Du musst nichts verstehen bei dem Lehrer, du musst nichts wissen bei dem Lehrer, du bist einfach dieses wow, ja. Und wenn du dich verabschiedst von dem Lehrer, dass du dann, wenn das Schönste ist, wenn du dann immer noch in Liebe mit dem Lehrer bist, ohne dass du mit dem nochmal in Kontakt treten musst. Der bleibt für immer in deinem Herzen dann.
Denkst du, es kann auch eine Flucht sein, immer in den Satsang zu gehen? Weil manche Menschen, die gehen ja ständig in den Satsang und fragen und fragen und fragen, aber ja.
Ja, alles ist möglich. Auch diese als Satsang als Flucht zu benutzen, wie alles andere auch, wie Zigaretten, Nikotin oder andere Drogen, kann auch Satsang eine Droge werden, wenn die Ehrlichkeit in dem Menschen noch nicht gereift ist. Das ist alles eine Frage der Ehrlichkeit, inwieweit der Mensch wirklich, und das kann er ja nicht machen, die Ehrlichkeit, das ist ein Reifeprozess, inwieweit der Mensch diese Reife hat, ehrlich für sich selbst zu schauen, was mache ich hier? Oder warum bin ich hier? Oder was zieht mich hier an? Oder was will ich von diesem Lehrer? Oder was fühle ich oder spüre ich, kann ich von diesem Lehrer bekommen?
Das heißt, es muss auch jeder für sich individuell schauen, inwiefern es auch gilt. Manche geben ja so ganz ihr Leben dann auf und manche gar nicht und fühlen es ganz normal weicher und da gibt es letztlich dann auch keinen goldenen Weg, oder?
Genau, es gibt keine Beschreibung, keinen roten Faden. Das ist einfach Neuland, das ist alles immer unbekannt. Sich zu öffnen, unbekannt mit neuen, frischen Augen immer wieder zu schauen, im Nichtwissen. Das ist das, was bereichert. Weil wenn du im Nichtwissen einem Lehrer begegnest, ohne vorgefertigte Meinung oder irgendwelche Überzeugungen oder Erwartungen oder weiß ich was, sondern mit den Kindesaugen zu schauen, mit denen zu sein, das ist wahre Reife.
Mhm. Das heißt, da je immer ehrlich zu sein, egal welcher, egal wie sich es bei einem ausdrückt, das ehrlich anzuschauen und dann kann bei dem einen Ehrlichkeit so ausschauen und bei dem anderen so.
Genau, ganz genau.
Okay. Und denkst du, es ist dann auch also wichtig, sich nur auf das eine zu fokussieren oder gleichzeitig auch zu schauen, dass man, ich sag mal, den passenden Job hat, einen passenden Partner, Kinder oder so weiter? Oder geht es wirklich, das abzugeben und zu sagen, ich will das eine und das andere kommt oder kommt nicht und es kommt dann passend auch?
Nein, also nichts aufgeben, ne? Das normale Leben weiterlaufen lassen.
Mhm. Aufgeben und auch dann das Suchen aufgeben oder
Nee, auch noch nicht mal das Suchen aufgeben, gar nichts aufgeben.
Ach ja.
Alles wird sich von selbst ergeben, wenn wir nicht mehr eingreifen. Dieses Eingreifen ist das Verhindern. Das ist das Manipulative, ja, das Eingreifen. Wer greift eines? Das ist immer noch der Macher des Verstandes. Nein, einfach mit allem weiterhin so sein. Es wird sich sowieso alles ergeben. Ob der Partner noch der Partner von morgen ist, wissen wir doch heute gar nicht. Wir wissen doch gar nichts über den nächsten Moment hinaus. Wir können immer nur mit dem sein, was jetzt ist. Und das, ob das jetzt Straßenbahn fahren ist, zur Arbeit gehen ist, mit dem Lehrer zu sein, alles gleichzeitig kann das sein. Abends mit dem Lehrer, tagsüber bei der Arbeit. Aber das ist dann der Tagesablauf, was das ist. Und das kann sich immer wieder ändern. Im Außen, mit Partner, mit der Arbeit, alles. Aber nicht irgendwie, jetzt, das will ich nicht mehr, ich will jetzt nur noch mit das. Das gibt es vielleicht auch in der Individualität. Ist ja nichts ausgeschlossen. Letzten Endes sind es alles Facetten des wirklichen Ausdrucks. Wenn es so ist. Also es gibt kein richtiger Fall.
Also das heißt, du meinst, wenn man das Suchen aufgibt im Grunde genommen und sagt, ich höre jetzt auf zu suchen, ist es auch wieder schon machen und dem entfliehen.
Ja, da ist niemand, der das Suchen aufgeben kann.
Das ist dann...
Das geschieht immer nur das, was geschieht. Suchen, nicht suchen. Ja? Erfasst sein, nicht erfasst sein. Ja? Mhm. Leiden, Schmerz, all das geschieht einfach. Es gibt aber, das sind alles göttliche Funken, die gerade mal für einen Moment in diesem göttlichen Traum erscheinen und morgen schon wieder ganz anders sind.
Das heißt, wenn man versucht, das alles so, ich sag mal, zu unterdrücken, dann ist es wieder nur der Versuch, so ein perfektes, dass man versucht, eine Vorstellung zu verwirklichen, wie jemand zu sein hat, der erwachen könnte oder so suchen sollte und so weiter. Und das ist auch wieder schräg und eins draufgesetzt, sozusagen.
Es geht darum, natürlich zu sein. Hm. Einfach natürlich sein heißt, mit allem zu sein, was sich zeigt.
Und das heißt, wenn man in dem Moment sieht, da wird gesucht und es wird einer Sache hinterhergelaufen, gilt es nicht, die zu versuchen zu cutten, sondern einfach zu sehen, dass gerade gesucht wird und dann zeigt sich im nächsten Moment, was passiert.
Ja, es kann ja sein, wie du das beschreibst, wenn da gesehen wird, dass das gesucht wird, was man von der Suche lässt, durch dieses reine Sehen. Das reine Sehen ist Klarheit. Wenn es wirklich reines Sehen ist, dann sieht man einfach, aha, da ist dieses, aber da ist niemand mehr, der den Impuls hat, dem zu folgen, dem Energie zu geben.
Ja.
Ja, weil durch das reine Sehen nimmst du die Energie raus aus dem ganzen Spiel.
Wenn man schon weit genug ist, dass dann auch wenn das gesehen wird, dass es dann auch wirklich gelassen wird. Manchmal wird es ja auch gesehen und läuft trotzdem weiter.
Ja, das ist dann auch okay, wenn es weitermacht. Aber wenn es wirklich so aus der Klarheit gesehen wird, dann ist dann Gelassenheit. Dieses Seinlassen führt dann mit dieser Gelassenheit. Und dieses du bist davon gelassen. Du bist lässig.
Also gilt es auch, zu sich selbst zu kommen, dass sich diese äußeren Dinge so klären, dass es dann letztlich zu einem passt? Oder passt, egal was dann ist, zu einem, was dann ist, wenn man erwacht?
Das Zweite.
Okay.
Es passt zu dir, wenn du erwacht bist, was für dich gegeben ist.
Das heißt, es kann sein, dass die äußeren Umstände genau gleich bleiben wie zuvor.
Genau, aber sie können sich auch ändern. Wer weiß schon was? Ja? Wir wissen nichts. Wir haben keine, da ist niemand, der eine Kontrolle hat über irgendetwas. Nur scheinbar. Es ist alles Schein, was Kontrolle angeht, was Machen angeht. ist alles Schein. Alles in der Zeit, in der Bewegung der Zeit ist alles scheinbar, trügerisch. Das sind ja die Hinweise auf illusionär. Ja, es ist nicht wirklich. Was wirklich ist, kann nicht gewusst werden. Du kannst es nur sein, selbst sein. Aber was du selber bist, kannst du selber nicht beschreiben, weil du bist es. Weil das ist kein Objekt. Nur Objekte können beschrieben werden. Das substanziell ist das das. Weil du bist das. Wohin führt der Weg von hier, wo du erkennst, dass du das bist? Was musst du dann noch tun? Was musst du dann noch lassen? Welche Beweggründe führen dich noch in irgendwelchen äußeren Dingen? Es sind Herausforderungen, die täglich auf dich zukommen. Und du bist mit dem, was dann ist, bist du in der Verantwortung. Und du antwortest aus das, was du bist, mit dem, was da ist. Weil das, was da ist, nicht von dir getrennt ist. Das ist das Verantwortungssein mit dem Leben selbst. Du antwortest mit anderen Worten als das Leben selbst auf das, was das Leben als Antwort von dir erwartet. Aber das ist keine, was das Leben erwartet, sondern was das Leben ist.
Ja. Man will immer alles so sich vorstellen, beantworten und so weiter, aber das gilt es gar nicht zu tun.
Es gibt nichts zu tun. Das ist ja so schön. Dieses nicht tun ist immer noch jemand, der was nicht tun macht. Darum heißt es nicht tun. Nicht tun, sondern nicht tun. Dieses nicht tun ist so unmittelbar, dass.
Das kann man gar nicht machen, oder?
Nee. Du kannst es nur sein. Und du bist es. Du bist es. Wir sind es. Es als es großgeschrieben, BS großgeschrieben als Hinweis, als dein wahres Selbst. Es, dein wahres Selbst, frei von allem.
Das ist was in dir, was das einfach die ganze Zeit dabei ist und gleichzeitig nicht involviert oder was einfach sieht und gleichzeitig nicht irgendwas dabei ist, was bewirken zu können, was bewirken zu wollen oder sonst, es ist einfach nur dabei, oder?
Genau, das Selbst ist immer vordergründig und hintergründig läuft immer noch der individuelle Film vielleicht lebenslang ab von irgendwas, das morgen ist, den Verstandesgeist zu nutzen. Ist ja ein hervorragendes Werkzeug.
Du hast vorhin auch noch gesagt, dass wenn man immer in dieser Präsenz ist, der Körper das liebt und auch die Zellen, das spüren, das auch Auswirkungen auf den Körper hat, auch auf die Gesundheit, die Vitalität und so weiter. Dennoch gibt es ja auch Erwachte, auch, ich sag mal, große Erwachte, die, also sehr bekannte, die danach selbst ja Krebs bekommen haben oder auch körperliches Leid erfahren. Wie ist das zusammenzubringen?
Weil alles immer nur in der Gegenwärtigkeit erscheint. Also auch der gesunde Körper und morgen vielleicht der kranke Körper. Ich kann ja auch nicht wissen, ob morgen nicht noch diese Vitalität habe, die ich jetzt habe. Ich kann aber mit dem sein, du kannst immer nur mit dem sein, was jetzt ist. Jetzt ist nun mal hier gerade mal scheinbar kein Krebs, sondern die Gesundheit. Ja? Und es sich daran zu erfreuen, wie es jetzt ist. Und wenn dann morgen es anders ist, dann wird sich ja zeigen, wie es ist. Aber das ein Selbst ist ja, dieses Selbst ist frei von dem Körper. Das heißt also, das ist das Schöne, diese Freiheit schon zu erleben, gleichzeitig gegenwärtig sein und dennoch kommt gerade so eine Nachricht rein, und gleichzeitig aber frei davon zu sein, von den Umständen, das sind ja alles Umstände im Außen, diese Form, der Körper und so weiter. Aber hier ist ein Einverstanden, liebliches Einverstandensein, wenn im nächsten Augenblick das Leben vorbei ist, ist auch so sein zu lassen. Also da ist kein Nachtrauen oder sonst irgendwas. Das ist ein Bewusstsein, ich bin immer hier, nicht als irgendeine Erfahrung, aber als das, was auch im Tiefschlaf immer vorhanden ist. Das Absolute. Vor allem immer ist. Das Göttliche, was frei ist von Erfahrungen des weltlichen Lebensraums. Der Lebensraum geht weiter, durch Millionen, Milliarden weitere menschliche Formen, immer wieder. Ja? Aber die Essenz ist das Göttliche Selbst, was ja ohne diesen Lebensraum überhaupt gar keine Erfahrung machen würde. Es braucht diese Dualität der Gegensätzlichkeit, um das zu erleben. Von Himmel und Hölle mit all dem radikalen Ausdruck, was Leben mit sich bringen kann. Sonst wäre das Leben nicht das, was es ist. Es ist dieser göttliche Traum. Da ist ein klares Erkennen hier darüber, dass das hier, was hier spricht, aus diesem göttlichen Traum kommt. Und gleichzeitig zu sehen, hier ist das Göttliche in seiner Präsenz und gleichzeitig bricht hier diese menschliche Form genau das aus. Und das Göttliche liebt es, wenn es sich selbst in menschlicher Form erkennt.
Wenn du sagst, der menschliche Traum, fühlt es sich denn auch wirklich, kannst du sehen, dass es nicht real ist oder wird es schon gesehen, dass es real ist und gleichzeitig nicht real?
Genau, beides gleichzeitig.
Okay.
Das ist für den Verstand ja gar nicht fassbar. Entweder, der Verstand ist ja nur entweder das oder das, kann auch nicht beides gleichzeitig sein. Diese Gleichzeitigkeit des Zeitlosen und der Bewegung in Zeit gleichzeitig. Alles ist hier. Deswegen sagtest du, man muss nirgendwo hingehen. Du musst dich von dem, wo du jetzt bist, nicht wegbewegen, um das zu sein, was du ja eh schon bist. Alles, was der Mensch suchen kann, ist immer schon inwendig in ihm. Wie Jesus gesagt hat.
Du hast vorhin auch gesagt, dass als dieses tiefere Erwachen kam, auch nochmal so eine Energie sich deutlich freigesetzt hat, so eine ganz viel Energie. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auch in diesen unguten Verhaltensweisen oder die man so im Alltag so lebt, dass da ganz viel Energie drinsteckt, die sie gar nicht weiß, sich anders auszudrücken.
Genau.
Ist das sozusagen, könnte man das so deuten, dass es vielleicht sogar diese Energie ist?
Das ist was?
Da könnte man das so deuten, dass es vielleicht sogar diese Energie ist, oder ist das nochmal eine andere Energie, die man so gar nicht...
Es gibt nur diese eine Energie in ihrer Vielfältigkeit in verschiedenen Ausdrucksformen, in Milliarden, Billionen Ausdrucksformen. Aber es ist diese eine göttliche Energie. Alles kommt aus dem einen göttlichen Fluss, sich in Milliarden kleine Flüsse und Bäche und weiß ich wie zu verlaufen. Und dann wieder zusammenzukommen, alles in der Gegenwärtigkeit. Ist ja alles wieder hier.
Also diese Energie, die man da in sich spürt, ist im Grunde genommen alles die gleiche.
Genau. In der vielen Ausdrucksweise. Das ist einfach unfassbar. Die Vielfältigkeit. Aber wenn du das bewusst bist, dass du das eine bist, diese eine Energie, die all diese unfassbaren Ausdrucksweisen ermöglichen, wo es kein, das ist jetzt besser, und das hört das alles auf, diese Bewertung, das ist jetzt besser als das, sondern das ist alles immer, auch alles göttlich.
Aber das Verrückte ist ja, dass diese Bewertung aufhört.
Ja, Helmut, dann vielen, vielen Dank für das Zusammensein mit dir. Danke.
Ich bedanke mich bei euch.
Ja, herzlichen Dank. Dankeschön.
Dankeschön.
Wolfgang, Yvonne, Devasepo, vielen, vielen Dank. Und an lieben Gruß noch an Martha auch. Hat mich sehr, sehr bereichert, dieses Zusammensein. Das wirkt auch noch nach. Das wird nachwirken bei mir, dieses Sein. Und das ist jetzt auch mit Wolfgang hier frisch und neu und Macht da erlebt habe, Yvonne und Evasete. Habe ich das schon? Aber für mich ist es ein Reichtum, mit euch zu sein. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke.